Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute wieder Wald aktuell. Aktuell hört man hinten im Wald so ein bisschen den Regenruf vom Buchfink. Ich weiß nicht, ob man es hört, so schrüt. Der ruft bei, es ist wirklich, sieht so aus, als ob es jeden Augenblick regnen könnte. Das ist der Regenruf vom Buchfink und wenn das Wetter schön ist, dann singt er so. Also wir haben das früher gelernt. Bin ich nicht ein schöner Feldmarschall? Ich glaube, es gibt auch weniger militärische Sprüche dazu. Aber im Moment macht er einen Regenruf. Das passt zu den Wolken. Ja, Wald aktuell. Was haben wir denn in aktuellen Meldungen? Da sind einige reingekommen. Wir schauen vielleicht mal als erstes auf die Waldbrände in Kanada. Da sind ja weit über 100 aktive Feuer. Vor allem in der Provinz Manitoba und den angrenzenden Provinzen, aber auch schon auch im Norden der USA, quasi von Ost nach West, überall einzelne Waldbrände. Sehr früh, sehr viele. Und das passt halt ins alte Bild. Man schielt immer direkt auf den Klimawandel, aber Waldbrände folgen Kahlschlägen. Das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Und diese Waldbrände sind auch vielfach in Second oder Third Growth, also nicht in Urwäldern, sondern in Plantagen. Und auch dort in Kanada werden eben Laubbäume rausgeschlagen, wird sehr viel auf Nadelbäume gesetzt, weil man Nadelholz verkaufen möchte. Und solche Wälder brennen eben ganz besonders gut. Und solche Feuer können dort von alleine entstehen. Vielfach ist es aber auch dort Brandstiftung. Durch Leute, die hier arbeiten oder die angeln und ein Feuerchen machen und wie auch immer. Also man sieht es wieder, die Rauchwolken ziehen bis nach Europa. Also auch hier kriegen wir das ab. Das äußert sich dann eher in besonders roten Sonnenuntergängen. Also ja, es sind keine schönen Nachrichten, aber man kann sich immer wieder nur an den Kopf packen, dass die Ursachen nicht genannt werden. Also sicher, Klimawandel verschärft es, ist aber nicht die Ursache. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Und Kanada wird in Zukunft auch Probleme mit Wassermangel bekommen, zumindest in etlichen Provinzen, wenn das so weitergeht. Ich habe mich übrigens neulich mit einem kanadischen Freund unterhalten, der sagte, oder sein Verdacht ist, warum Trump Kanada als 51. Bundesstaat haben möchte. Er denkt, es ist das Wasser. Da habe ich gesagt, stimmt, es gibt, also muss ja nicht so sein, aber wir wissen ja nicht, was mit Trump im Kopf vorgeht, aber Wasser ist immer wieder ein riesen Thema. Ich habe sofort daran gedacht, an Wasser für die Landwirtschaft. Er hat sofort an KI, künstliche Intelligenz, gedacht, deren Serverfarmen, Rechenzentren ja nicht nur wahnsinnig viel Strom, sondern auch Kühlung brauchen. Und da ist Wasser ein großes Thema, Wasserkühlung. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, aber das sind ja riesen Verbräuche. Ich habe jetzt, ich weiß gar nicht mehr, welche Firma es war, eine von diesen großen IT-Konzernen, der hat die Leistung eines ganzen Atomkraftwerks für 20 Jahre gekauft. Also es sind mittlerweile Riesenverbräuche, die da stattfinden. Und das hat natürlich dann indirekt auch wieder was mit Wald zu tun, weil das Wasser bleibt ja nur in der Landschaft oder kommt in die Landschaft durch diese biotische Pumpe. Also das Wälder Regen machen, feuchte Meeresluft ansaugen durch die Erzeugung von Tiefdruckgebieten. Es regnet, ja, so kommt der Regen in die Kontinente und eben auch das Wasser, mit dem man zum Beispiel diese KI-Rechenzentren kühlen möchte. Also irgendwie hängt alles zusammen. Es gibt aber auch einen schönen Aspekt von KI. Habe ich jetzt gelesen neulich einen Artikel. Da hat eine Firma einen Preis ausgelobt für die ersten zwei Tierarten, bei denen man sich mit KI verständigen kann. Das habe ich doch mal mit unserem Rabenforscher hier im Podcast besprochen, weil der erzählte ja, dass bei Raben schon verschiedene Signale, also Rufe entschlüsselt sind, dass man weiß, was das heißt. Und ich immer gesagt habe, warum gibt es da keine App? Die, ne, genauso wie diese Merlin Bird App oder wie sie alle heißen, wo man den Vogelgesang generell einer Art erstmal zuordnen kann, aber warum nicht den Inhalt? Also die allermeisten, vielleicht sogar alle Vogelarten haben ja ganz viele Rufe. Ne? Also eine Meise hat nicht immer den die ruft ja alles Mögliche. Oder der Zilpzalp hier im Hintergrund, Jump, 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 Jump. Die haben ja auch andere Rufe. Warnrufe, oder ja, keine Ahnung. Ne? Es gibt auch Fake-Warnrufe von Meisen, ist es bekannt, ne? Dass die so tun, wenn die was Leckeres sehen, als ob da ein Sperber anfliegt. Ist aber nicht. Alle Meisen hauen ab. Und diese Lügnermeise, die schlägt sich dann den Bauch voll. Alleine. Am Futterhäuschen zum Beispiel. Ne? Ist sowas schon öfter beobachtet worden. Aber das wäre halt cool. Und da gibt es schon, glaube ich, erste Erfolge bei Delfinen und anderen größeren Walarten. In dem Artikel war hinten drin die typische Wendung, wo ich dachte, Leute, jetzt ist aber langsam gut. Und zwar, dass ja, ob man bei Tieren Forschenden schränken ein, dass man bei Tieren ja nicht von einer richtigen Sprache, sondern eher von Kommunikation redet und sagt, ja, wie genau ist denn das bitte definiert? Antwort, gar nicht. Es gibt keine präzise, allgemeingültige Definition von Sprache und auch nicht von Kommunikation. Das ist offen und wenn Tiere sich vielfältigst verständigen können und über Jagdstrategien absprechen bis ins Detail, dann würde ich sagen, ist das nicht einfach das Ausstoßen von Signalen. Das ist schon ein bisschen intelligenter. Ne? Und ja, irgendwie schaffen es manche Leute nicht, über diese Hürde zu springen, Tiere aus dem Automatenzeitalter zu befreien. Also aus dem Zeitalter, wo man gesagt hat, das sind Vollautomaten. In modernerer Zeit hat man gesagt, die sind vorprogrammiert nach einem genetischen Code und es läuft alles vollautomatisch ab. Und ja, so schrittweise traut man ihnen auch ein bisschen was zu. Gute Wissenschaft sagt höchstens, das wissen wir nicht. Das ist nicht erforscht. Oder es ist wirklich gut belegt, dass das so ist. Aber wenn man sagt, man kann eher davon sprechen, dass, da weiß man schon, man ist sich nicht sicher. Und dann soll man es doch sagen. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, ist faszinierend. Ne? Ja, also das zum Thema KI. Das hat ganz, ganz viele Seiten, hat hässliche Seiten, hat aber auch ganz tolle Seiten. Wir konzentrieren uns hier in Zukunft, wenn schöne Meldungen kommen, natürlich gerne auch auf die positiven Meldungen. Ich glaube auch, dass KI ganz viel zur Lösung unserer Waldprobleme beitragen kann. Denn wenn wir zum Beispiel Satellitendaten mit entsprechenden Berechnungen verknüpfen, dann wird ganz schnell klar, was gut oder schlecht da draußen läuft im Wald und was das für Konsequenzen hat. Ne? Also ich glaube, vieles wird dadurch klarer und auch in Bezug auf die Lösungen rascher umsetzbar. Okay, also so viel zur KI. Dann hatten wir noch eine Meldung aus dem Bereich Holzverkauf. Und ich meine, bei Trump mit den Zöllen, das geht ja hin und her. Das hat auch Auswirkungen auf den Wald. Wie das denn? Kanada kann, zumindest konnte jetzt bis vor kurzem, man muss ja sagen, bis die Podcast-Folge rauskommt, hat Trump vielleicht schon wieder was völlig anderes entschieden. Auf jeden Fall bis dato, bis heute, wo ich das aufnehme, ist es so, dass Holz aus Deutschland wettbewerbsfähiger geworden ist gegenüber kanadischem Holz, weil da eben entsprechend Zölle drauf sind oder höhere Zölle. Und da frohlockt die deutsche Forstwirtschaft. Ja, schade auch, ne? Weil der deutsche Wald wird ja eh schon übernutzt. Also man sieht das ja wirklich überall immer noch mit Grausen. Es wird viel zu viel Holz eingeschlagen. Und die Forstwirtschaft ändert natürlich entsprechend das Narrativ. Also man sagt jetzt, der Wald wird zur CO2-Quelle durch den Klimawandel. Aber lebende Bäume sind immer eine CO2-Senke. Ne? Lebende Bäume atmen CO2 ein und fixieren das in Form von Holz und so weiter. Nur ein toter Baum kann über Pilz- und Bakterienzersetzung so über die Zeit einen ganzen Teil des Kohlenstoffs in Form von CO2 wieder abgeben. Solange da grüne Bäume stehen, ist der Wald auch eine Kohlenstoffsenke. Er wird nur zur Kohlenstoffquelle oder ganz überwiegend durch Holzeinschlag. Und das hat die Bundeswaldinventur ja auch sehr deutlich bestätigt. Also wenn jetzt die Forstwirtschaft sagt, der Wald wird zu einer CO2-Quelle, deswegen müssen wir ganz viel Holz einschlagen, um den Wald umzubauen, dann ist das eine ständig sich ändernde Erzählung, um weiter große Mengen Holz einzuschlagen. Und die Lösung, dass Wald wieder zur CO2-Senke wird, ist ganz einfach. Tretet jetzt endlich auf die Bremse mit dem Holzeinschlag. Und da passt eben die Meldung aus der Forstwirtschaft zum Thema bessere Exportchancen in die USA jetzt leider im negativen Sinne dazu, dass da eher noch Gas gegeben wird. Okay, ihr wisst, ich bin trotzdem immer sehr zuversichtlich, dass wir da die Kurve kriegen. Das ist eine Wirtschaft im Fieberwahn, die auf ihr Ende zugeht. Und die Leute springen hin und her und vor und zurück und haben keine richtige Lösung und machen weiter so und immer schneller weiter so. Ne? Und das, ja, also wenn man schneller auf eine Wand zufährt, ist auch schneller Feierabend. Das wäre so meine Prognose, dass wir in ein paar Jahren da radikale Änderungen sehen, alleine weil das Betriebsmodell Plantage ans Ende kommt. Gut, also das ist natürlich nicht gut, aber ihr seht mich deswegen immer noch sehr entspannt, weil wir kommen mal auf den kleinen Gleisbert zu sprechen in der Waldakademie. Der kleine Baum aus Gleis 14, Hamburger Hauptbahnhof. Die ist mittlerweile die kleine Vogelkirsche nach anderthalb Jahren von, wie groß war die, 20 Zentimeter oder so, auf 1,70 Meter gewachsen. Also aus dem Hamburger Hauptbahnhof gerettet vor anderthalb Jahren jetzt. Also ist ja der Worst-Case-Standort für Waldbäume schlechthin. Heißer Gleisschotter, alle Viertelstunde ein Zug. Und für mich immer das schönste Beispiel, wo heimische Waldbäume es noch schaffen und dann schaffen die es eben auch draußen noch im Wald. Und man sieht es auch überall. Also Bäume wollen zurückkommen. Ich habe gerade meine Mutter besucht. Gegenüber ist ein verwildertes Grundstück. Da hat man so ein Gebäude in einen Lehmhang gesetzt, in einen Steilhang. Totaler Schwachsinn. Hat natürlich auch nichts gegeben. Der Rohbau ist dann aufgegeben worden vor, ich glaube, 25 Jahren oder so. Auch abgesackt, also war im Rohbau ein Großteil schon fertig und das ist jetzt wieder Wald geworden. Diese kleine Parzelle, unfassbar, wo da überall Bäume rauswachsen. Der Wald kommt sofort zurück und wo meine Mutter wohnt, ist es relativ trocken, ist im Regenschatten der Eifel. Das sind eigentlich gar nicht so gute Bedingungen. Selbst da holt sich der Wald sofort alles wieder zurück. Also das geht zum Glück alles noch. Die Natur hat sofort Lösungsstrategien anzubieten. Und korrigiert das alles gerne, aber solange die Menschen in Kanada zum Beispiel noch gerne Nadelbaumplantagen, Monokulturen anlegen, solange dort so gezündelt wird, solange hier bei uns noch so viel CO2 ausgestoßen wird und auch bei uns Riesenkahlschläge gemacht werden, solange haben die Leute das noch nicht verstanden. Und da können auch mal schlechte Nachrichten ein wenig beim Nachdenken helfen, weil die aktuelle Bundesregierung ja schon dabei ist, so das ein oder andere Klimaschutzziel aufzuweichen und da gibt der Wald so ein bisschen Nachhilfeunterricht und sagt, Leute, so nicht. Ihr müsst schon ein bisschen Rücksicht auf euer Zuhause nehmen. So, jetzt kommen wir mal zu aktuellen schönen Sachen. Also nochmal, für mich ist das, ich habe es ja schon mal gesagt, gar nicht so dramatisch alles. Also es ist schlimm, ich finde es schlimm. Ja, ich finde es auch schlimm, dass Leute so wenig dazulernen. Aber auf der anderen Seite ist es schön, wenn man sieht, wie die Natur will und auch noch kann. Ne, das muss nicht immer so weitergehen. Ja, wir können das irgendwann auch so überdrehen, dass es für uns so ungemütlich wird, dass wir am liebsten die Zeit zurückdrehen würden. Aber so weit sind wir noch nicht. Und ich bin nach wie vor optimistisch, dass wir alle gemeinsam eine grüne Welle, im grünen Sinne von Wald, erzeugen können und dass der Druck irgendwann so groß wird, dass das Politik an solchen Sachen nicht mehr vorbeikommt. Grundsätzlich ist das ja auch alles geplant. Ne? Also die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur, die sieht ja unter anderem auch eine massive Wiederbewaldung großer Flächen Europas vor. Das muss jetzt nur passieren. Ne? Aber gut, was passiert denn gerade draußen in der Natur? In der Natur haben wir gerade ganz viele Jungtiere. Also auch das ist eine aktuelle Nachricht zu unseren Kleinsten, zum Beispiel zu Rehkitzen. Wie erst einmal mit Rehkitzen. Also auf unserer Wildkamera, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne, in einer der letzten Folgen, da stiefelten ja immer ein Rehbock und eine Ricke durch und dann ist eben auf einmal das Kitz dabei. Ne? Klar, habe ich glaube ich beim letzten Mal erzählt. Da sehen wir ja immer wieder zum Beispiel bei, wenn gemäht wird, Kitz-Rettungen. Da sind wir beim Thema verlassene Kitze, vermeintlich verlassene Kitze nicht anfassen. Dann kommt die Ricke nicht mehr wieder. Die lässt die ja alleine. Das ist übrigens eine typische Strategie von einzelgängerischen Tieren. Die lassen ihren Nachwuchs alleine. Wie soll es denn auch anders gehen? In einem Rudel, da kann man sich das aufteilen. Dann kann man der und der und der aufpassen, die und die und die. Und die anderen gehen auf Jagd oder fressen oder keine Ahnung was. Da kann man sich also abwechseln mit der Kinderbetreuung. Das geht bei einzelgängerischen Tieren nicht. Ne? Also ein Reh muss mal was fressen, eine Wildkatze muss ein paar Mäuse jagen, auch ein Luchs muss Beute finden und so weiter und so weiter oder ein Fuchs. Ne? Und dann muss man die Kleinen alleine lassen. Oh, so, und manche hüpfen halt da rum, manche rollen sich zusammen. Das machen Rehkitze instinktiv, damit sie nicht entdeckt werden. Und die riechen am Anfang auch nicht so stark und hoffen, dass sie nicht gefunden werden. Also auch diese weiße Fleckung, die dann später verschwindet, das verschwimmt dann so im Gras wie so Sonnenflecken. Das löst die Konturen auf. Mittlerweile sind die Kitze im Übrigen auch schon so groß, dass sie mitlaufen. Also bei uns hier zumindest. Da ist es dann nicht mehr der Fall, dass man die irgendwo im Gras liegen findet. Aber ich habe gerade noch mal irgendwo gelesen, dass ein Kind ein Kitz mitgenommen hat zum Aufziehen. Übrigens auf Dauer eh keine gute Idee. Rehe sind keine Haustiere. Rehe können sehr gefährlich werden. Denkt man gar nicht, ne? Warum? Weil im Gegensatz zu Hirschen Rehe territorial sind. Das sind Einzelgänger, die verteidigen ein Territorium. Hirsche machen das nicht, die ziehen im großen Rudeln rum. Immer du bummeln durch die Gegend, schon in irgendwo so ganz grob in einem großen Gebiet, aber nicht in einem eigenen Revier, das man dann auch nicht verteidigen muss. Bei Rehen sieht das anders aus. Sie verteidigen ihr Revier, Rehböcke zum Beispiel, und die gehen dann auch auf ihre Betreuerinnen und Betreuer los. Weil wenn die dann erwachsen sind, ne, nehmen wir unseren Rehbock, dann denkt der, das ist meine Konkurrenz. Die sind ja Einzelgänger, wenn sie groß sind, dann ist alles, was Familie ist in Anführungszeichen erstmal Konkurrenz, zumindest während der Paarungszeit. Und dann kann das richtig gefährlich werden. Ne? Denn so mit den Hörnern kann ich schon böse Verletzungen erzeugen. Also Rehe sind keine Haustiere, deswegen findet man Rehe übrigens auch nicht in Wildparks oder so. Ne? Das kann man nicht gut halten. Soll man also nicht mit nach Hause nehmen, außer sie sind jetzt schwer verletzt oder so, dann ne, Tierarzt oder erstmal Polizei, Forstamt, Jagdaufsicht, irgendjemand informieren, der oder die da zuständig sind. Und dann kann man sich drum kümmern. Aber im Regelfall ist es gar nicht nötig, zumindest in den ersten Wochen nicht. Was ich in dem Zusammenhang ein bisschen makaber finde, das sind diese Rettungen vor Mähwerken. Ja, Mähwerke sind, das ist ein grausiger Tod. Ne? Das ist übrigens ein Grund, warum die Milane, also diese großen Greifvögel, die so 1,60 Meter Spannweite haben, haben so einen rötlichen Schwanz, der so gegabelt ist. Deswegen sagt man auch Gabelweihe. Warum die so gerne hinter Treckern fliegen? Das sind ja Kulturfolger. Also die gibt es im Wald gar nicht. Die fliegen sehr, sehr gerne hinter Treckern her, weil so ein Trecker halt viele Tiere tötet und die liegen dann da rum und die kann man ja fressen. Und das will man natürlich jetzt nicht mit Kitzen, dass die ausgemäht werden, dass die Beine abrasiert werden oder die zerhäckselt werden. Sammelt man also raus, bringt sie dann in den nächsten Wald und da werden sie dann ein paar Wochen später, so ab September, eben wieder totgeschossen. Ne? Also gerade wenn das aus Jagdkreisen kommt, finde ich das ein bisschen pervers, muss ich ganz ehrlich sagen. Also meine Meinung, weil ne, man rettet die, um die hinterher tot zu schießen, tja, auch nicht so doll. Ne? Also die Leute, die das ehrenamtlich machen, alle Ehren wert, es sind Wildtiere, die gehören ja niemand, die gehören auch nicht den Jagdpächterinnen oder Pächtern, die sind herrenlos oder damenlos, müsste man eigentlich modernerweise sagen. Ne? Also die gehören niemand, das sind Wildtiere. Ne? Und das ist schon schön, wenn man die rettet. Ne? Aber wenn die Leute, die retten, die in ihrem Revier, und das ist dadurch, dass Rehe auch ein Revier haben, bleiben die ja in dem Revier der Jagdpächterinnen und Pächter, die in ihrem Revier haben, halten und zumindest einige davon dann im Herbst erlegen und in die Truhe wandern lassen, finde ich ja, pervers ist vielleicht ein bisschen hart, aber makaber. Ne? Und wenn das Privatpersonen machen, die da persönlich kein weitergehendes Interesse damit verbinden, dann finde ich das natürlich aller Ehren wert. Dann ist es so ähnlich wie Kröten retten oder andere Tiere. Aber es gibt im Moment sehr, sehr viele Wildtiere, junge Wildtiere, und die sind zahm. Also auch Vögel. Ne? Vögel jetzt, wenn die Bruten flügge werden, ich finde das immer cool, Ne, werdet ihr bei euch in den Gärten oder Parks auch sehen, die sind häufig noch ein bisschen anders gefärbt, die jungen Vögel. Werden auch gerne noch gefüttert von den Elterntieren, auch wenn sie schon alleine unterwegs sind. Ästlinge nennt man die ja dann oft, ne, wenn die sitzen dann schon auf den Ästen und eben nicht mehr im Nest. Und ja, sind dann einfach zahmer. Kann man übrigens dann super schön fotografieren. Und ja, auch kleine Füchse sind dann zahmer. Wie gesagt, eigentlich alle Jungtiere, junge Hasen und so weiter, kommt man überall näher ran. Also das ist nichts Komisches. Das sind Jungtiere, bei Wölfen übrigens auch. Junge Wölfe sind, wenn die Flüge werden, ich meine gesagt, also bei fliegenden Wölfen müsst ihr aufpassen. Die sind wirklich gefährlich. Junge Wölfe sind auch neugierig. Das sind aber alle Jungtiere. Also bei Vögeln kommt man näher dran, bei Jungen oder auch bei jungen Wölfen kommt man näher dran. Soll man natürlich nicht ausnutzen. Mir ist gerade noch was in den Sinn gekommen. Das ist mir gerade wieder entflogen. Was war es denn? Ah, jetzt habe ich es wieder. Nistkästen. Das Thema haben wir schon häufiger gehabt, auch bei Zuschriften. Bei uns ist dieses Jahr, das haben wir sonst aber noch nie gehabt, aber das gibt es sehr häufig, dass der Specht Nistkästen aufhackt. Haben wir sonst nie gehabt. Unsere Nistkästen haben auch keinen speziellen Schutz. Tja, hätten sie besser mal gehabt. Dieses Jahr hat das gemacht, glaube ich, 3 Nistkästen aufgehackt. So viel haben wir gar nicht, wir haben 4 oder 5. Wenn er einmal auf den Geschmack kommt, ja, was will er? Der will die Jungvögel rausholen. Ja, das ist immer, ja, das ist brutal. Aber da muss man sagen, hey Leute, also alle, die jetzt bei irgendeiner Fastfood-Kette Chicken Wings kaufen oder Chicken Nuggets, die essen halt auch Vögel, ne? Junge Vögel. Und das machen Spechte halt auch. Das ist für die nichts anderes als ein Schnellimbiss, ne? Wo man sich mal einen fetten Brocken sichern kann. Mir tut das trotzdem weh. Ne? Also wenn ich sowas sehe, das geht mir nah. Finde ich nicht schön. Auf der anderen Seite, ich zucke dann immer kurz zusammen und denke, Spechte sind doch ein bisschen böse. Nein, sind sie nicht. Ja, das sind halt Allesfresser. Die haben auch Bruten zu Hause, die sie versorgen. Ja, und auch Spechte sind natürlich auch tolle Vögel. Ne? Sollen ja auch leben. Und die leben halt nicht nur von Meisenknödeln, die denen natürlich auch hinhängen, sondern die fressen ja alles Mögliche. Die fressen auch Käferlarven. Ah, Käferlarven, ganz toll. Dann ist das ja sowas wie die Waldpolizei, die die Borkenkäfer bekämpft. Nein, Tiere haben in der Natur keinerlei Aufgaben. Die sind für nichts zuständig. Die haben keine Polizeimütze auf oder sonst irgendwas. Ne? Die fressen, lieben, vergnügen sich, haben Familie und so weiter. Aber die haben keine Aufgabe. Wir urteilen in Gut und Böse und zwar so, wie es uns passt. Also gut ist, dass, ne, also von der Einteilung her, was uns hilft. Also die bekämpfen Borkenkäfer, super, oder beseitigen Kadaver, super. Aber wenn sie dann auf einmal niedliche Tiere fressen, dann sagen wir, was für ein Mist. Krähen müssen darunter häufig leiden, ne? Weil die Leute das ganz, ganz furchtbar finden, wenn die irgendwo Jungvögel rauszerren. Ja, das ist auch nicht schön. Oder ich habe mal gesehen, wie unsere, in Anführungszeichen, Krähen hier einen Maulwurf gejagt haben. Ja, das ist, also der Maulwurf kann übrigens auch relativ gut springen. Das war mir gar nicht klar. Habe ich das nicht sogar gefilmt irgendwo? Ich glaube, ja, ist schon ein paar Jahre her. Da hüpft er da so in der Gegend rum und hat es immer wieder abgebraten gekriegt. Ich vermute mal, dass die Krähen ihn irgendwann erwischt haben, weil die haben den nicht mehr zurück in sein Loch laufen lassen. Ja, die wollten halt auch eine Fleischmahlzeit. Aber das ist einfach nicht schön. So ein kleiner armer Maulwurf, der da um sein Leben kämpft. Dann denkt man, soll man da eingreifen? Aber nee, ne, das Recht hat man ja gar nicht. Also es ist grausam, aber grausam ist es, die machen ja kein Spiel. Für die ist das Mittagessen. Ah, da bellt jetzt irgendein Hund. Keine Ahnung. Was der schon wieder gesehen hat, über Hunde sind ja übrigens auch Wölfe, die gefährlicheren Wölfe. Ja, da gibt es tausende von registrierten Übergriffen jedes Jahr, von echten Wölfen keinen einzigen, noch gar nicht. In den letzten Jahren, Jahrzehnten, die schon in Deutschland sind, keinen einzigen. Bei Hunden mehrere pro Woche. Ich habe nichts gegen Hunde, wir haben lange Hunde gehabt. Das ist nur nebenbei, weil der Wolf da gerade so gebellt hat, also der Hund. So, wir kommen nochmal zurück zu den jagenden Krähen. Ja, also das ist einfach Natur. Da muss ich mich selber immer wieder ein bisschen am Ohrläppchen ziehen und sagen, hey, das Böse wäre es, wenn die das aus Spaß machen und wüssten, sie quälen Tiere und finden das lustig. Oder es wäre völlig unnötig. Also es gibt schon Tiere, bei Orcas gibt es ja so Dokumentationen, dass man sieht, die trainieren die jungen Tiere an halb getöteten oder schon so ein bisschen zur Erschöpfung getriebenen anderen Meeressäugern, das sieht nicht schön aus. Das machen auch Landbeutegreifer, ne? Die trainieren auch ihre Jungen an Beute. Aber das ist dann eben Lernen, das ist Schule. Das ist auch nichts Böses. Ne? Böse ist es, wenn man das nur aus Zeitvertreib macht. Ja, stimmt, da gibt es eine Art, die läuft auf zwei Beinen, die machen solche Sachen. Ne? Das ist, aber wir übertragen das auf Tiere und finden das dann böse. Ich muss mich da auch immer wieder am Riemen reißen und sagen, Leute, das ist normal, das gehört dazu. Ich bin in der Beobachterrolle, ich mache schon ich als Peter Wohleben manipuliere auch schon genug in meiner Umgebung. Und dann lassen wir die Tiere ihr Ding machen. Und das haben sie ja über Jahrmillionen eigentlich sehr gut hingekriegt, würde ich mal sagen. Ich stehe hier an einer hinteren Ecke meines Gartens und sitze hier auf einem Stückchen gemähter Wiese. Also Rasen möchte ich das nicht nennen, weil ich gucke mal gerade, also ich mähe übrigens. Ja, vielleicht soll ich mal erstmal erklären, was ich überhaupt erzählen will. Ich will mal ein bisschen, ganz klein bisschen zum Schluss noch drüber reden, über Gartengestaltung, naturnahe Gartengestaltung mit Wald, mit Bäumen. Und was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Also, fangen wir mal mit dem letzten an. Was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt? Erlaubt ist eigentlich alles. Also, ich bin ja ein Fan davon, die großen Probleme anzugehen und nicht die kleinen. Kleine Probleme steigen exponentiell an von der Zahl her. Je größer die Probleme werden, desto weniger werden es. Die ganz großen Probleme sind ja, ist ja nur eine Handvoll, was man so im persönlichen Leben hat, aber auch in der Politik. Ne? Also in der Politik ist das Demokratie, Klimawandel, Menschenrechte. Also da werden wir noch zwei, drei andere Sachen zusammenkriegen. Und dann waren das die großen Probleme. Und je kleiner die Probleme werden, desto zahlreicher werden die bis hin zu dem Joghurt oder der Milchtüte oder dem Brot oder den Haferflocken. Sind die Bio, was für ein Bio-Siegel. Das kann man immer weiter verästeln, bis man verrückt wird. Und ich bin jemand, der sagt, lass mal pragmatisch sein. Garten ist das Revier meiner Frau und von mir und wir möchten uns da auch bewegen können. Wir möchten nicht, dass das Urwald wird, sondern wir möchten auch ums Haus laufen können. Also mähen wir auch. Ich habe zum Beispiel heute gemäht. So, ich habe heute gemäht. Jetzt schauen wir uns mal an, also was wir zum Beispiel nicht machen, einfach weil ich zu faul bin. Ich will hier keinen englischen Rasen haben. Was da wächst, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Und ich gucke mal direkt hier vor meinen Füßen, was in dem Gemähten wächst, kann ich euch mal sagen. Also das ist Gras. Welche Grasart, weiß ich gar nicht. Das sehe ich so nicht. Dann haben wir hier Löwenzahn. Dann haben wir hier Gundermann. Dann haben wir hier Veilchen drin. Wir haben eine kleine Hainbuche drin. Wir haben Breitwegerich drin. Breitwegerich ist eine typische Pflanze, die sich auf sowas super gut anpasst. Wir haben hier Klee drin. Was haben wir denn noch hier drin? Sehe ich hier noch irgendwas, was ich erkennen kann? Also natürlich verschiedene Moosarten. Löwenzahn habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Hahnfuß auch, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich mich jetzt doppel, ist auch wurscht. Auf jeden Fall, es ist ja eine irre Vielfalt an Arten drin, aber natürlich kein Wald. Wir haben hier insgesamt so ungefähr 80 alte Bäume stehen. Gemäht habe ich auf einem ziemlichen Teil, das sind schon etliche 100 Quadratmeter. Unser Grundstück ist 5000 Quadratmeter groß. Das gehörte halt zu dem alten Forsthaus, ne? Das steht so ein bisschen außerhalb. Früher war das so ein bisschen Selbstversorger, da war der Garten auch viel intensiver genutzt. Das ist er jetzt nicht mehr. Stehen da sehr viele, sehr alte Bäume drauf. Und wir haben auch große Ecken mit Brennnessel, mit Brombeeren. Die werden nicht angetastet. Die werden so alle ein bis zwei Jahre mal runtergesetzt, damit das hier nicht alles zu Wald wird. Also wie gesagt, wir haben einen geschlossenen Baumstand, würde ich mal sagen, auf zwei Drittel der Fläche. Aber trotzdem auch besondere Bereiche. Da haben wir auch zwei Hochbeete. Und wir haben ganz viele wilde Ecken auch. Also große, große wilde Ecken auch. Ne? Auch so ein kleines Wäldchen noch. Also so eine Mischung. So, jetzt könnte man sagen, boah, das ist doch ökologisch ganz toll und ausgewogen. Also A, neige ich auch ein bisschen zur Faulheit. Das kommt der Ökologie sehr zugute. Also wir lassen auch Bäume umstürzen. Wenn die jetzt nicht groß im Weg liegen, dann bleiben die liegen. Das machen wir schon aus ökologischen Gründen. Ne? Also wirklich, das Fall Totholz ist einfach wichtig. Ne? Ich erzähle euch immer davon, weil ich davon überzeugt bin. Ne? Und nicht, weil ich euch einen vom Pferd erzähle. So, und ich gucke gerade auf so eine verrottete Kiefer, die ist vor, ich glaube, 10 Jahren oder so abgebrochen. Da liegt der Stamm, der ist dick, halb Meter dick oder so. Der ist da zugewuchert. Da komme ich ja gar nicht mehr dran mit dem Mähen. Ne? Also, und ich will den nicht wegräumen, also mähe ich immer drumherum. Und diese Mähinseln, die werden immer größer. Und wir haben hier etliche umgestürzte Bäume liegen. Also wir haben große, große Bereiche, wo die Natur machen kann, was sie will. Und das hat den Vorteil, dass hier sehr, sehr viele Vogelarten brüten. Also wir haben auf unserem Grundstück, also ob die alle hier brüten, aber ein ganzer Teil doch, also ungefähr, würde ich mal sagen, 20, 25 Vogelarten, ne? Also schon eine ganze Menge. Und das ist einfach schön. Also diese Mischung. Also wir haben einerseits kann man hier auch mal ein bisschen laufen auf dem Grundstück und man hat auch offene Bereiche oder wenn die Enkelkinder kommen, ne, dass man ein bisschen Fußball oder Federball spielen kann oder irgendwas. Und wir haben ja auch sehr dichte Bereiche, da läuft aber auch keiner rein. Das ist ja eigentlich wie mit Stacheldraht eingezäunt, in dem Fall mit Brennnesseln und mit Brombeerranken. Da habe ich auch keinen Bock durchzulaufen, ehrlich gesagt. Das ist wie ein kleines Reservat, auch für Insekten. Da haben wir übrigens auch, stimmt, das kommt jetzt ja auch, Glühwürmchen. Glühwürmchenzeit, ne? Glühwürmchenzeit, jetzt so Richtung Ende Juni. Da braucht man übrigens was? Richtig, Totholz. Und man braucht kleine Gebüsche, man braucht Feuchtigkeit. Und wir haben hier sehr viele Glühwürmchen. Diese Glühwürmchen übrigens, die, also Leuchtkäfer heißen die eigentlich, die fressen auch Schnecken. Also wenn ihr keine Schnecken mögt, das Thema hatten wir ja schon mal, dann müsstet ihr gute Bedingungen für Glühwürmchen schaffen, weil die finden die ganz, ganz lecker. Ne? Also die jagen Glühwürmchen, die leuchten auch mit einem Mittel, das hat den komischen Namen Luziferase, also wie für Luzifer, der Teufel. Ich keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Aber die leuchten darum und versuchen dann eben Partner zu finden und diese Glühwürmchen, es ist so wunderschön, wenn man die sieht, die brauchen halt naturnahe Gärten oder Parks, also wo es feucht ist, Gebüsche, Totholz. Und durch diese ordentlich unordentliche Abwechslung bei uns im Garten haben wir halt ganz, ganz viele Tiere und die machen uns eine Riesenfreude. Also diese Mischung aus Faulheit und liegen lassen, aber doch so einen Überblick behalten und doch ein paar Sachen mal so ein bisschen mähen, das ist für uns die richtige Mischung. Aber ich sehe das ganz entspannt. Ich sage nicht, macht das bitte alle so. Ich würde noch nicht mal sagen, jemand, der einen Schottergarten macht, ist ein Idiot. Die Leute sind ja selbst schuld, wenn sie im Sommer da vor Hitze kaputt gehen. Die Dinger, die strahlen ja eine Hitze zurück. Das ist ja unfassbar. Ne? Und ehrlich gesagt, die Welt geht nicht zugrunde an ein paar Schottergärten. Und selbst wenn es ein paar Tausend sind in Deutschland, ich finde es schon gut, wenn die Dinger nicht überhand nehmen. Aber die großen Probleme haben wir in der Landwirtschaft, die haben wir in der Forstwirtschaft. Da haben wir schon mal in Deutschland ein riesen Gebiet abgedeckt, nämlich rund 80% der Bundesfläche. Da, das sind die großen Probleme. Ne? Das sind die kleinen Probleme, die sind in den Gärten. Und auch da, muss man ganz ehrlich sagen, sieht man ja immer mehr Leute, die gute Kompromisse schließen. Ne? Und das ist doch ein gutes Schlusswort. Gute Kompromisse, damit kommt man immer gut durchs Leben. Ne, Dogmatismus ist immer schlecht, außer vielleicht bei Demokratie, da bin ich vielleicht auch ein bisschen dogmatisch, aber bei allen anderen Sachen nicht. Ne? Also leben und leben lassen. Und dann hat man auch ein sehr entspanntes, harmonisches Leben. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und jetzt muss ich mal überlegen, ob ich richtig in der Folgenplanung bin. Doch, ich glaube ja. Ich glaube, ich bin richtig in der Folgenplanung. Was haben wir denn als nächstes? Haben wir als nächstes den Kampfmittelräumdienst? Ich glaube schon. Ich überlege mal gerade. Doch, ich glaube, wir haben als nächstes den Kampfmittelräumdienst. Ihr hört das ja dann. Ihr seht schon, wie immer, nichts geskriptet. Ich stehe hier draußen in der Natur, Hände in der Tasche. Quatsch mit euch und freue mich, dass es um mich herum so schön grün ist. Also nochmal alles Liebe, liebe Grüße zu euch nach Hause und bis zum nächsten Dienstag. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.